Willkommen zur Evangeliumsandacht am 7. April 2024. Heute geht es um Glauben wie die Kinder. 1. Petrus 1, Vers 3. Christus spricht: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir singen nun vom Lied Frühmorgens, da die Sonne aufgeht, die Strophe 1.
Frühmorgens, da die Sonne aufgeht, mein Heiland Christus aufersteht, vertrieben ist der Sünden nach, Licht, Heil und Leben wie gebracht, Halleluja.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Auszüge aus dem Psalm 92. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster, des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken, und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt es nicht, und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras, und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Du aber, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Gepflanzten im Hause des Herrn werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alle alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm. Ein Gebet, Autor unbekannt. Guter Gott, halte uns die Hoffnung lebendig, dass nichts umsonst ist, das Leiden, der Zweifel, der Verzicht. Lebendiger Gott, gib uns Hoffnung, die uns trägt in dieser Zeit. Amen. Das Johannesevangelium, 20. Kapitel, die Verse 19 bis 29. Auch der heutige Predigttext. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seine Hände die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir singen nun vom Lied Mit Freuden zart, die Strophe 1.
Mit Freuden zart zu dieser Fahrt, lasst uns zugleich fröhlich singen. Beid groß und klein von Herzen rein, mit hellem Ton frei erklingen. Das ewig Heil wird uns zuteil, denn Jesus Christ erstanden ist, welch's er lässt reichlich verkünden.
Gedanken zu Johannes 20, 19 bis 23. Ich lasse die Geschichte mit dem Thomas, die wir ja heute schon beim Evangelium gehört haben, weg und konzentriere mich auf die ersten 5 Verse. Am Abend aber diesen ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das Wort anblasen oder der Begriff anblasen, wie er heute vorkommt im Text, ist hochgradig unterschiedlich in der alltäglichen, wenn überhaupt, Verwendung. Denjenigen, die Kriegsfilme mit U-Booten sehen, ist bekannt, dass das sogenannte Anblasen bedeutet, dass man die Lufttanks wieder füllt, um wieder in einem Prozess des Auftauchens nach oben zu kommen. Daneben wird der Begriff des Anblasens verwendet für den Beginn oder das Anüben eines Posaunenchors, um sich einzuspielen. Oder das Anblasen ist der Begriff, um den Anfang einer Treibjagd deutlich zu machen oder auch um jemanden zurechtzuweisen. In allen diesen Verwendungen hat das Wort die Bedeutsamkeit, dass mit diesem Anblasen ein Prozessvorgang beginnt, der dann auch zu beschreiben ist. Zum Beispiel das Auftauchen eines Bootes, das Beginnen eines Bläserorchesters oder das Zurechtweisen, wo dann sofort die Inhalte in welchen Punkten zurechtgewiesen wird. Im alltäglichen Gebrauch ist der Begriff des Anblasens aber eher nicht in Verwendung. Wenn ich im heutigen Bibeltext nicht die Verse 19 bis 28 mir herausgewählt habe, sondern die Verse, die man eigentlich weglassen soll, nämlich 21 bis 23, indem die Begrifflichkeit mit dem Anblasen Jesu an die Jünger deutlich wird, so will ich damit deutlich machen, dass es mir heute nicht um das Thema des ungläubigen Thomas irgendwie geht. Vielmehr will ich das ausgeblendete Thema dieses sogenannten Anblasens der Jünger durch Jesus in den Blick nehmen, gerade vor dem Hintergrund, dass der Auferstandene irgendwie von den Jüngern nicht unmittelbar sofort irgendwie erkannt wird. Also das, was ich im Laufe der letzten Woche als Schwupp-Effekt der Auferstehung bezeichnet habe, dass wir natürlich nicht die Auferstehung gesehen haben, erkennen oder die Jünger, sondern nur das Ergebnis der Auferstehung, nämlich den auferstandenen und gekreuzigten Jesus von Nazareth als Christus. Aber auch um das noch zu erkennen, benötigen die Jünger irgendwie einen Tritt in den Hintern. Und so will ich das auch heute an 2 Beobachtungen zu den gelesenen Versen 19 bis 23 nochmal deutlich machen. Erstens, offenkundig gibt es auch hier einen Schwupp-Effekt, wie ich es benenne. Nämlich, dass man erst, nachdem irgendetwas von dem Auferstandenen getan wird, diesen faktisch erkennt. Und fangen wir gleich mit dem Vers 19 an. Am Abend aber diesen ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Es entbrandet kein Jubel. Irgendwie erkennen sie ihn überhaupt nicht. Und erst, als dann im Vers 20 es lautet, und als er das gesagt hat, zeigte Jesus ihnen die Hände und seine Seite, also die mit den Wundmalen und den Nägelmalen, und da erst wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Also selbst das Erscheinen an sich reicht nicht aus, es muss noch eine innerweltliche, faktische Handlung dazukommen. Das ist erstmal wichtig für das Thema, dass wir quasi eine innerweltliche Wahrnehmung dort, zumindest die Jünger, haben müssen, um den Gekreuzigten in dem Auferstandenen zu erkennen. Zweitens, die Jünger müssen hier in einer Wiederholung irgendwie zusätzlich noch angeblasen werden von Jesus. Also, dass die Jünger angeblasen werden müssen, soll auch verdeutlichen, dass das heute zwar keine aktuelle rituelle Handlung mehr ist, aber zum Beispiel die Hände zum Segen auflegen, das ist noch eine Handlung, die wir kennen. Aber anblasen bedeutet ja gerade in diesem Sinne, dass es eine innerweltliche, eine sichtbare, fühlbare, tastbare, für Thomas zum Beispiel, Erfahrung gibt, mit der man sagen kann, jawohl, ich bin mit dem Heiligen Geist, weil Jesus dieses gesagt hat, angeblasen worden. Scheinbar ist die Jüngerschar nach der Kreuzigung eine Art Hühnerhaufen, der irgendwie paralysiert ist und bei dem erst durch eine faktische innerweltliche Handlung des Auferstandenen ihnen sichtbar wird, dass der Auferstandene gleichzeitig auch der Gekreuzigte ist. Hier in diesem Beispiel haben wir zwei Themen zwischen den Versen 19 und 23. Einmal, dass er die Seite zeigt, also sie sehen, dass es dort Löcher in den Händen und ein Stich des Speers in der Seite gibt. Und zudem, dass ihnen quasi dieses Paralysiertsein weggeblasen werden muss durch das Anblasen und gleichzeitig dann sie den Heiligen Geist damit auf sich nehmen. Im Originaltext steht dort en ephysesen, anblasen, im Tempus, also der Zeitform des griechischen Aorist. Dieser Aorist ist eine spezifische Vergangenheitszeitform, die drückt einen abgeschlossenen Vorgang in der Vergangenheit aus, der zu einem bestimmten Zeitpunkt geschah, aber keine Dauer hatte. Also es ist eine situative Sache, er schoss ein Tor. Aber eigentlich, er hat das Tor geschossen, um es mal zu übersetzen. Übersetzen müsste man diese Form am besten, also Jesus hat sie angeblasen, also hat das Tor geschossen. Oder Jesus besser noch, musste sie anblasen. Mit der zweiten Übersetzung will ich deutlich machen, dass die Jünger quasi erst durch diesen Tritt oder das Anblasen Jesu sich der Unglaublichkeit des Auferstandenen als Ereignis der Auferstehung vor sich sahen. Also Jesus ist das Ergebnis, also dieser Auferstandene, Gekreuzigte, ist das Ergebnis der Auferstehung, der eigentlich gar nicht erkannt wird, sondern erst durch eine Handlung des Auferstandenen quasi sichtbar wird. Und das ist das Besondere, was mich an dem heutigen Text so fasziniert, dass irgendwie dieser Auferstandene aus dem Jenseits zurück in das Diesseits kommt, irgendwie als Erscheinung zwar wahrgenommen wird, aber erst durch eine Tätigkeit aus dem Jenseits in das Diesseits hinein erkannt werden kann. Und dieses Erkennen, also diese Taten aus dem Jenseits in das Diesseits hinein, die die Verbindung zwischen dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen hervorbringen, können konkret total unterschiedlich sein. Wie bei den Emmaus-Jüngern, die anscheinend stundenlang neben Jesus herlaufen, nicht kapieren, wer es ist, und erst bei der Zeichenhandlung beim Brotbrechen dieses sehen. Oder Paulus im Damaskus-Erlebnis, dort wo außenrum zwar die Stimmen gehört werden, aber in der Nebelwolke niemand gesehen wird, nur Paulus sieht diesen Menschen oder diese Erscheinung, aber er fragt, wer bist du denn? Und die Antwort in das Diesseits hinein aus dem Jenseits ist, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das finde ich als dem besonderen Thema des heutigen Textes, der irgendwie bei dem ungläubigen Thomas hinweggenommen wird, wo eher im Blick steht die Handlung des Menschen, dass man auch glauben soll, wenn man es quasi nicht gesehen hat. Also ich will bewusst mal den Tenor auf das Thema legen, dass der Auferstandene aus dem Jenseits in Diesseits hinein eine Handlung vollzieht, die ihn dann als solches für die, die ihn sehen, als solchen auch wahrnehmen. Also kurz gesagt, der Auferstandene selbst erweckt unseren Geist als eine Art Glaubensgeist durch eine in weltliches Erleben oder Fühlen oder Hören dort wahrgenommene Sache von uns Menschen, also auch bis heute. Und darum geht es mir. Genannt wird das Erweckung. Man wird in irgendeiner Form erweckt durch irgendetwas, was nicht beschreibbar eigentlich ist, aber irgendwie innerweltlich eine Bedeutung hat. Man hört etwas, man sieht etwas, man wird angeblasen, man erlebt einen Moment und hat das Gefühl, aus dem Jenseits in das Diesseits hinein angesprochen, angeblasen, angerufen, erweckt eben zu werden. Erweckung ist ja eigentlich ein großes Thema des Pietismus, dass man quasi einen Kairos, einen gewissen Moment, den ich hiermit jetzt auch verbinden würde, nämlich wenn das Jenseits in das Diesseits hineingeht und dadurch uns anteasert, tickt und deutlich macht, hoppla, du bist gerufen. Heute ist das Thema der Erweckung irgendwie in der Thematik dieser, ich sag mal, tief theologischen Zwischenweltgerede, was sich geradezu zwischen einer Diesseitigkeit und einer Jenseitigkeit des Auferstandenen irgendwie komplett aus dem Blick geraten. Denn die Kirchen wollen irgendwie nur noch rational und analytisch und innerweltlich reden, was sie gar nicht tun und auch nicht können. Meine Aufgabe ist ja gerade deutlich zu machen, dass sie es messen müssten, was sie ja nicht tun, um überhaupt sensibel genug dafür zu sein, was denn zum Beispiel Gottesdienste in der Fülle sind oder was Gebet bedeuten kann, um sich wieder angreifbar zu machen für diese Zwischenwelt, wenn das Jenseits in das Diesseits hineinkommt. Sagen wir es ganz deutlich, die statuierten Religionen reden nicht mehr von Erweckung. Sie haben sich komplett innerweltlich eingerichtet und ihr Gerede geht hauptsächlich über die Diesseitigkeit der Welt und verkümmert damit jede Vorstellung an die jenseitige Welt oder auch auf den Auferstandenen. Insofern haben meines Erachtens Organisationen die Berechtigung verloren, überhaupt mit oder über den Auferstandenen als dem Erwecker aus dem Jenseits in unser Diesseits hinein tätig zu sein. Insofern sind die statuierten Organisationen nichts anderes als reine innerweltliche Selbstverwaltungsorgane von diesseitigen Gütern. Die wesentliche Aufgabe des Evangeliums besteht aber meines Erachtens durch Ostern gerade darin, diese Brücke zwischen diesem angeteasert werden aus dem Jenseits im Diesseits nicht abzubrechen, sondern uns ihm auch zuzuwenden. Also wir, wie ich es immer sage, streben dieser Zukunft, aus der uns der Auferstandene entgegentritt, auch entgegen. Das innerliche Bestreben der Gläubigen ist also nicht rein innerweltlich, nein, gerade das nicht, sondern erst durch das Angeteasertsein, das Erwecktwerden, durch die jenseitige Erfahrung im Diesseits, stehen wir in der Pflicht und Schuldigkeit, dass wir auch in dieser Welt ihr verkündigen, vielleicht sogar anblasen, dass gerade in dem Auferstandenen dieser Jesus von Nazareth eine völlig neue Dimension eröffnet hat, die uns, und das nennen wir dann Christus oder Heiland, zum Heil Gottes führt. Frage, die sich stellt, ist, ob überhaupt noch derartige Gedanken in den statuierten Religionen oder in ihren Theologien auftreten. Sind diese überhaupt noch in der Lage, derart feinfühlig den strahlenden und nebligen Umgang vom Diesseits zum Jenseits in dieser Welt zu spüren oder gar darüber zu verkündigen? Wer sich allein auf das Diesseits verlässt, der ist nicht nur verlassen, sondern er wird weggeblasen, weil er das Anblasen des Herrn gar nicht in sich oder wir in uns aufnehmen können. Aber genau darum geht es, dass wir diese Grenze heute an Quasi-Modo-Geniti, also zu glauben wie die Kinder, diese Grenze nicht wegschieben, sondern ihre Möglichkeit selbst wahrnehmen, verkündigen und deutlich machen. Wenn Jesus uns an die Hand nimmt als Auferstandener, der uns zu unserer Auferstehung führen wird. Ich weiß, das war jetzt hochgradig irgendwie unmöglich oder unangemessen oder irgendwie nicht richtig. Und dennoch, von dieser Grenze zu sprechen, also dass der Herr uns anblasen kann, wir seine Wunden sehen, fühlen können als Auferstandenen, das ist der wesentliche Punkt, von dem wir heute zu verkünden und auch in dieser Welt, in dieser Dynamik zu leben haben. Das Diesseits folgt dann erst. Wir haben es schon, aber es ist noch nicht da. Das heißt, erst wenn wir über diese Grenze von unserem Diesseits in Jenseits an der Hand Jesu geführt werden, dem Auferstandenen, der uns zur Auferstehung führt. Amen. Das Lied von Gott will ich nicht lassen, die Verse 1 und 2.
Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir. Führt mich durch alle Straßen, da ich sonst Irrte sehe. Er reicht mir seine Hand, den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich sei auch im Land. Wenn sich der Menschen holde und Wohltat all verkehrt, so find sich Gott gar balde, sein Macht und Gnad gewährt. Er hilft aus aller Not, er rettet von Sünd und Schande, von Ketten und von Banden, und wenn's auch mehr der Tod.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit, der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied 526, die Strophen 1 und 2. Jesus, meine Zuversicht, mit einem kleinen Vorspiel.
Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben. Dieses weiß ich, sag ich nicht, darum mich zufrieden geben. Was die lange Todesnacht das Leben schauen, sein Wohl meine Lösung schlägt, warum sollte mir entlauen? Es auch ein Haupt sein Krieg, welches es nicht nach sich zieht.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.